Robert Habeck sitzt am Küchentisch, Friedrich Merz steht an Adenauers Grab, Olaf Scholz setzt auf Made in Germany und Alice Weidel wird von Elon Musk hofiert. Willkommen im Wahlkampf. Die Weihnachtsruhe ist endgültig vorbei. Knapp 7 Wochen vor der Bundestagswahl schärft jetzt jede Partei ihr Profil, gern auch auf Kosten des politischen Gegners. Wirtschaft und Migration sind dabei die großen Themen, die die meisten Bürger und Bürgerinnen auch als wahlentscheidend ausgemacht haben. Oder kommt es dann doch letztendlich mehr auf den Menschen an der Spitze an? Schließlich haben wir dieses Mal gleich 5 Kanzlerkandidaten. Und mindestens 2 davon müssten ja nach der Kampagne irgendwie auch eine Koalition basteln. Turbo-Wahlkampf, kurz und schmutzig, unser Thema heute.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen zur ersten Phoenix-Runde in diesem Jahr. Ihnen auch alles Gute für dieses spannende Wahljahr. Ich begrüße ganz herzlich Mona Jäger, politische Korrespondentin im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Entschuldigung. Albrecht von Lucke, Redakteur der politischen Monatszeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Cornelius Winter, er ist Gründer und Partner der 365 Sherpas. Das ist eine Kommunikationsberatung für Unternehmen, Verbände und politische Institutionen. Und Sebastian Puschner ist bei uns, stellvertretender Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag. Herzlich willkommen. Herr Winter, jetzt, wie gesagt, der Winterschlaf ist vorbei, die Weihnachtsruhe ist vorbei, der Winterwahlkampf hat angefangen. Wer macht denn jetzt gerade im Moment einen guten Wahlkampf?
Das ist schwierig zu sagen, weil kurz und schmutzig lautet ja Ihre Frage. Kurz und schmerzlos wird er, glaube ich, keinesfalls. Vielleicht sogar eher das Gegenteil, kurz und schmerzvoll. In der Kürze liegt natürlich auch eine große Gefahr, nicht nur aus einem Traditionssinne, weil alle eigentlich gelernt haben, dass ein Wahlkampf sich über Wochen, Monate entwickelt, dass man da auch Zeit hat, Argumente auszutauschen, sondern dass wir jetzt einfach beobachten, dass alle versuchen, das ist jetzt wie so ein Beweglichkeitstest, alle versuchen jetzt irgendwie unter Beweis zu stellen, dass man mit etwas überraschen kann, dass man Ideen hat, dass man Antworten hat. Nur so richtig gelingen tut es ja im Moment noch keinem. Das kann man, glaube ich, sehr deutlich sagen.
Herr von Lucke, wen sehen Sie im Moment wer ist da am meisten präsent in diesem Wahlkampf?
Markus Söder und Elon Musk. So, der Eindruck ist doch der, dass wir gegenwärtig einen Wahlkampf haben, der gemacht wird. Und das ist das erste Phänomen, was ich in dieser Deutlichkeit, in dieser Verdichtung noch nie erlebt habe. Ich glaube, wir alle sind doch ziemlich sprachlos angesichts eines Jahres, in dem vor allem ein Akteur aus den Vereinigten Staaten die gesamte politische Klasse dieses Landes, von Steinmeier über Scholz, Kanzler, Präsident, die ersten Männer des Staates, in einer Weise diskreditiert, sich für Alice Weidel und die AfD als die Partei seiner Liebe quasi und seiner Zuneigung ausspricht, hingebungsvoll von Christian Lindner angeschmachtet wird. Ich bin doch als FDP eigentlich dein normaler Koalitionspartner. Wir haben es also in dem Punkt mit Getriebenen zu tun. Und weil ich den Namen Markus Söder nannte, man hätte gut beim Wahlkampf noch sagen können, die vehementeste Wahlkampfpose eines Mannes, der, wenn andere Spitzenkandidaten sind, noch nie darauf verzichten konnte, die Nummer 1 sein zu wollen, war doch sicherlich die Willy Brandt-Imitation von Markus Söder in Warschau. Also ich will damit sagen, es ist momentan ein halber Kniefall, eine Imitation, ziemlich, wie ich würde sagen, abgeschmackter Art. Das heißt, wir erleben gegenwärtig, und das macht es so spannend, in ungeheurer Verdichtung eine Reaktionsnotwendigkeit unserer politischen Hauptakteure, die kaum hinterherkommen auf die Akteure von außen wie von innen, die eigentlich mit dem Wahlkampf zum Teil nichts zu tun haben.
Nun haben aber alle Parteien jetzt nach und nach ihre Programme vorgestellt, ihre Kampagnen vorgestellt. Jetzt gibt es noch die Parteitage, die Folgen. Frau Jäger, würden Sie das auch so sehen, dass es Getriebene sind? Oder wer setzt da gerade den stärksten Ton?
Ich finde auch, wir erleben gerade eigentlich unterschiedliche Reaktionen auf Themen, die von außen herangetragen werden. Plus zusätzlich noch, dass sich untereinander bewertet wird. Also wir haben etwa, was fand ich sehr erstaunlich, erlebt, wie Olaf Scholz sich sehr gewandt hat, erst gegen Friedrich Merz. Wir erinnern uns an die Fritze-Merz-Thünkram-Äußerung. Das war schon so ein erster Versuch. Und jetzt gab es ja diesen Versuch, Roderich Kiesewetter, ein Unionspolitiker, der auf X gesagt hat, er hätte Informationen darüber, dass eine Moskau-Reise von Scholz anstehen würde. Da hat Scholz gesagt, er wolle da rechtliche Schritte prüfen. Also auch da ein merkwürdiges Hintertreten hinter Themen und eigentlich nur ein Reagieren aufeinander. Es wird gesagt, es sei ein Richtungswahlkampf, es werde eigentlich die Zukunft Deutschlands, manche sagen sogar die Zukunft der Demokratie, Robert Habeck sagt das gerne so, verhandelt. Und dann ist der Wahlkampf doch ziemlich klein in der Sache eigentlich
bislang. Aber in der Sache Kiesewetter, es war ja auch eine falsche Behauptung, die Roderich Kiesewetter da.
Zumindest hat er den Beitrag gelöscht. Scholz hat daraufhin gesagt, keine rechtlichen Schritte mehr. Und in der Union ist da auch niemand drauf angesprungen. Da gab es auch eher Kritik. Also in der Tat, das war eine etwas merkwürdige Einlassung in dem Wahlkampf, wo ja eigentlich alle versprochen haben, fair miteinander umzugehen. War das zumindest schon so ein kleines V-Spiel.
Mhm. Ja, sie ist ja vor allem deswegen aufgefallen, weil kurz vorher die Parteien, also die, um die es geht, die CDU, die CSU, auch die FDP, die Grünen und eben die SPD, dieses Fairness-Abkommen geschlossen haben, gesagt haben, wir wollen keine Fake News, keine Gerüchte verbreiten. Und dann tritt kurz danach Kiesewetter eben an die Öffentlichkeit und munkelt über eine Moskau-Reise des Kanzlers. Aber ich finde ja an der Sache interessant, wie die SPD damit umgegangen ist. Man hätte das ja auch im Zeichen der Profilierung bei diesem nicht minder wichtigen Thema Krieg und Frieden nutzen können, um zu sagen, ach, Moskau-Reise haben wir nicht geplant, aber was ist eigentlich so verkehrt daran, darüber zu reden? Stattdessen volle Kanne in die andere Richtung, rechtliche Schritte. Man versucht also, den Gegner als unredlich zu kennzeichnen, als Lügner im Grunde genommen darzustellen. Und das zeigt, dass ja, es nicht so leicht zu sein scheint, mit den politischen Inhalten bis jetzt durchzudringen.
Geht es im Moment mehr um die Personen? Weil man hört ja dann auch mal die Merz-CDU, Lindner spricht immer von der Scholz-Ampel. Also da versucht man ja schon sehr auf die Personen zu setzen. Ist das so?
Bei der SPD, und das ist der große Unterschied, eklatant. Die SPD, und das ist die erwiesene oder die ausgemachte Strategie, sieht ja eigentlich nur eine Chance. Olaf Scholz, ob seiner ungemein schwachen Eigenwerte, versucht es penetrant, vor allem Friedrich Merz als den nicht geeigneten Kanzlerkandidaten auch zu provozieren. Man merkt regelrecht, wie er versucht, den ja nicht gerade immer, ja, wie soll man sagen, reaktionssicheren beziehungsweise in seiner Impulskontrolle sehr gesicherten Friedrich Merz möglicherweise sogar zu einer Reaktion zu veranlassen, dass er aus sich rauskommt. Und diese ad personam gehende Verhaltensweise ist ganz auffällig. Und er versucht auf diese Weise, das ist ja fast auch die einzige mögliche Strategie der SPD, den auch nicht beliebten Friedrich Merz, der ja schlechte Werte in der Bevölkerung hat, übrigens auch gerade sehr stark bei Frauen.
Wenn man die Einzelkandidaten misst, hat er die besten. Beim Direktvergleich Scholz-Merz sind die beiden gar nicht so weit
auseinander. Die Werte sind eben eklatanterweise schlechter als die der Partei. Und die Strategie von Merz ist genau die gegenteilige. Merz sagt auch so, es gab ein Interview gerade hochinteressant in der Welt, wo er sagte, es geht hier nicht um die Person, es werden Parteien gewählt. Er will ausdrücklich die Inhalte nach vorne stellen, weil er weiß, mit mir selber kann ich nicht unbedingt punkten. Ich muss die CDU-CSU-Werte, die wesentlich besser sind, nach vorne stellen. Das ist der Schlagabtausch, der sich zwischen SPD und CDU-CSU ein Stück weit abspielt.
Und wie kann man denn, Herr Winter, so einen Schlagabtausch wirklich ganz gut hinkriegen, wenn man auf der anderen Seite aber so ein Fairness-Abkommen macht? Macht das überhaupt Sinn, so ein Fairness-Abkommen, wo dann auch das BSW und die AfD ja gar nicht dabei sind?
Ich glaube, derlei Abkommen haben immer das Ziel, vor allem die anderen in die Pflicht zu nehmen. Und dass das Thema Personalisierung jetzt auch gerade am Anfang so präsent ist, ich glaube, das ist nicht überraschend, weil das ist ja immer noch die einfachste Art, sich erstmal jemanden vorzunehmen, zu versuchen, jemanden zu stellen. Und das ist natürlich auch die Art, die ja die eigene Basis, Stichwort Thünkram und so weiter, auch am ehesten mobilisiert. Und diese Mobilisierung der eigenen Leute ist ja in diesem Wahlkampf auch etwas, was, glaube ich, gerade zur Initialisierung von so etwas wie Dynamik durchaus entscheidend sein wird. So würde ich mir auch den Vorstoß von Merz zum Thema Staatsbürgerschaft beispielsweise erklären. Fakt ist aber, dass das nur bis zu einem bestimmten Punkt erfolgreich sein wird, weil natürlich Menschen auf der einen Seite wollen diese Art von Herabwürdigung oder auch Herablassung nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Und natürlich gibt es auch ein Interesse daran, Antworten darauf zu bekommen, wie verbessert ihr denn nun mein Leben. Das, was wir im US-Wahlkampf gesehen haben, diese Preisdebatte, wie teuer ist mein Cheeseburger geworden und was tut ihr, damit ihr was dagegen tut, diese Fragen sind im Moment noch nicht vordergründig, aber sie werden es werden. Und deswegen ist diese Strategie dieser negativen Auseinandersetzung und der vor allem sehr personalisiert geführten negativen Auseinandersetzung keine auf Dauer.
Ich finde aber auch, man muss ein bisschen aufpassen, den Wahlkampf bislang, wir haben ja noch 6 heiße Wochen vor uns, nicht schmutzig zu reden. Also ich erinnere mich daran, dass es eine ganz beliebte These im Vorlauf der Bundestagswahl 2021 war, zu sagen, wird das der schmutzigste Wahlkampf, den wir jemals hatten. Ich glaube, es war in der Rückschau ein ganz anständiger Wahlkampf. So habe ich ihn zumindest in Erinnerung. Man hatte das Gefühl,
auch kein Vergleich mit Amerika oder so.
Genau, also und ein, um es noch einmal zu sagen, ein Tünkraum macht aus einem Olaf Scholz noch keinen Donald Trump. Also ich glaube, das ist noch alles normale Härte eigentlich so im politischen Betrieb, was wir bis jetzt gesehen haben.
Ist ja auch ein Kampf. Also da ist ja auch eine gewisse Rauheit durchaus.
Was aber eben anders ist, ist diese Beeinflussung von außen. Sie haben es schon angesprochen, Elon Musk, der sich erst auf Twitter äußert, dann der Gastbeitrag in der Welt, wo er klar Position für die AfD einnimmt. Und diese Woche wird es ein Gespräch geben zwischen Alice Weidel und Elon Musk. Herr Buschner, was denken Sie, wie wirksam ist das?
Naja, ich glaube, wenn es auf der Ebene eines Tweets bei X oder Twitter vormals geblieben wäre, dann wäre die Durchschlagkraft nicht so groß gewesen. Groß wurde die Sache vor allem dadurch, dass die Welt in der Welt am Sonntag dann das zum Kommentar erhoben hat. Und ich glaube, da relativiert sich dann die Behauptung, das ist vor allem eine Einmischung von außen, denn es ist ja analytisch interessant, dass der Springer Verlag, der im letzten Wahlkampf noch erwiesenermaßen die FDP stärken wollte, ganz gezielt und das auch über die vergangenen Monate und Jahre mitunter immer wieder versucht hat, anscheinend das Pferd gewechselt hat und jetzt auf die AfD setzt. Den Anschein macht es ja. Er hat erst damit die Debatte groß gemacht, also Matthias Döpfner und die andere Chef-Entourage bei Springer. Und ich glaube, deswegen ist das nicht allein einfach ein Milliardär aus den USA, der sich einmischt, sondern es sind auch Dynamiken hierzulande, die da mit reinspielen. Und dass der reichste Mensch der Welt sozusagen sich in seinen Einfluss versucht, den zu erlangen, den zu erkaufen, wie er das im US-Wahlkampf erfolgreich getan hat, das ist natürlich bei der Konzentration von Reichtum, wie wir sie in der ganzen westlichen Welt erleben, keine Überraschung erstmal.
Aber was denken Sie, Herr von Lucke, wie sehr wird die AfD davon profitieren?
Das ist die ganz große Frage. Das sehe ich noch in keinster Weise als ausgemacht an. Erstmal bin ich gespannt, wie dieses Gespräch zwischen Alice Weidel und Herrn Musk vonstatten gehen wird. Das ist ja offensichtlich ein live übertragenes Gespräch. Mal sehen, ob Frau Weidel in der Lage ist, den doch sehr erratischen Elon Musk, vielleicht reißt er die Arme hoch, versteht sich zu einem, erwarte ich nicht, aber denken wir an diesen Urschrei, den er auf dem Inaugurationsparteitag der Republikaner getätigt hat, dann kann man sich einiges vorstellen. Ob sie in der Lage ist, dazu kontern, ist die eine Frage. Und die zweite, viel spannendere, ist doch die. Die AfD-Wählerschaft wird in einer Weise reaktiv von einer Seite bei einer Partei, die ausgesprochen russlandfreundlich ist, putinfreundlich in weiten Teilen, quasi hin und her gerissen. Auf der einen Seite mit einer ausgesprochen anti-amerikanischen Schlagseite, ist doch ganz klar. Diese gerade auch große Wählerschaft in Ostdeutschland hat auch eine anti-amerikanische, anti-westliche Seite und soll sich plötzlich zu einem Urkapitalisten hingezogen fühlen. Das heißt, die AfD kaschiert oder verwässert ihr eigenes Profil und ob es nur zuträglich ist, sich gewissermaßen den stärksten Figuren, den stärksten Antidemokraten an den Hals zu werfen, Musk gleichermaßen, Trump dahinter stehen übrigens, auf den wir vor allem noch, glaube ich, auch noch sehr gespannt sein dürfen, was nämlich am 20. Januar alles von ihm kommen wird. Und auf der anderen Seite einem Antidemokraten, der einen Krieg sondergleichen in der Ukraine führt mit Putin, sich da in beiderlei Hinsicht hingezogen zu fühlen, das muss die AfD dann auch erstmal erklären. Das sehe ich gar nicht nur als ein Gewinnerthema an.
Ich glaube das auch. Es gibt noch ein anderes Thema, bei dem die AfD eigentlich eine totale Anti-Elon Musk-Politik macht. Das ist Tesla hier vor den Toren von Berlins in Brandenburg. Da ist es der böse Milliardär aus den USA, dem man nicht auch noch unser Wasser überantworten kann, was die lokalen und Landespolitiker der AfD dort vertreten. Ich glaube jetzt nicht, dass so viel über Tesla geredet wird bei diesem Gespräch mit Alice Weidel, aber wäre doch mal ganz interessant. Also
ich glaube, das gibt eine Bedeutung, die schon auch noch mal über die Frage, was macht das mit der AfD, was bringt es der AfD hinausgeht. Und das ist ja die Frage, an wie vielen Fronten findet eigentlich dieser Wahlkampf jetzt statt? Und da ist jetzt mit Musk eine Front dazugekommen. Wir reden hier nicht mehr nur über irgendwelche russischen Bots, und ein, also sagen wir mal,
subversiv.
Ja, natürlich. Ja. Und diese Gemengelage, diese gemischte Gemengelage ist eben genau die Gefahr. Die Multiplität der Fronten nimmt zu. Das macht die Übersichtlichkeit keinesfalls größer, sondern die Unübersichtlichkeit größer. Und das führt eben gerade auch in der Analyse zu dem, wie diese Runde hier gestartet ist, nämlich dass alle in einer Reaktion sich ständig befinden, weil keiner weiß, was als nächstes kommt. Und diese subversiven, leisen russischen Strategien, dieses populistische Laute von Elon Musk, dann der Wahlkampf untereinander, also das ist schon eine Arena, die neu ist für uns alle in der Beobachtung, aber vor allem die Akteure, die in Aktivposten
sind. Was halten Sie für gefährlicher? Also im Sinne der, dass es nicht demokratisch ist für diese Wahl, wenn man die russische Einflussnahme nimmt oder jetzt die Einflussnahme
durch die Gefahr nimmt zu durch die Zunahme dieser Fronten an der Stelle. Und also ich bin nicht in der Lage, da eine Unterscheidung zu machen, aber die Multiplikation von Gefahren ist jetzt nichts, was mich beruhigt.
Und Frau Jäger, was wär ein kluger Umgang damit als Politik?
Ja, der Bundeskanzler hat ja schon gesagt, er will cool bleiben. Also da, wo er sich bei Herrn Kiesewetter wahnsinnig aufregt und mit der juristischen Keule fuchtelt, will er ganz cool bleiben. Ein Label, das er sich ja selbst gegeben hat. Das scheint mir aber, um ehrlich zu sein, auch Ergebnis einer Reaktion, die er geben muss, in irgendeiner Form zu sein, als jetzt eine klug durchdachte Strategie. Wirklich was machen, muss man auch ehrlich sagen, kann er nicht, kann keiner der Spitzenkandidaten. Sie müssen mit Musk irgendwie umgehen. Frau Weidel fühlt sich gerade noch geschmeichelt durch ihn. Wir haben es ja gerade ausgeführt, ob ihr das wirklich nutzt oder ob sie irgendwann da auch abhaut, das werden wir sehen. Wir haben ja gerade auch gesehen in Großbritannien, wo Elon Musk Nigel Farage die Liebe doch blitzartig entzogen hat, weil Mr. Farage es gewagt hat, abzulehnen, einen Rechtsextremen aus dem Gefängnis holen zu wollen. Also insofern, das kann relativ schnell gehen und dann haben wir wieder eine andere Dynamik im Wahlkampf.
Naja, aber es gibt eine große Zäsur einfach zu diagnostizieren und die ist eine von fundamentaler Unterschiedlichkeit. Wir haben es zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik mit einem, und ich sage bewusst nicht nur Musk, sondern Trump, mit einem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun, der Europa und speziell Deutschland in keinster Weise irgendwie nur freundschaftlich gesonnen ist. Und das kommt als zweites hinzu, das ist die zweite absolute Zäsur, das ist das erste Mal, dass ein Wahlkampf geführt werden muss in einem großen Krieg, in einer Kriegssituation innerhalb Europas, wo wir es mit einem Staat, nämlich Putin, zu tun haben, der nicht nur nicht freundlich gesonnen ist, sondern längst Europa und nicht zuletzt Deutschland als einen Feind begreift. Diese Situation ist so einzigartig und so fundamental anders, dass wir uns insofern immer darauf verstehen müssen, dass hier reaktiv auf Ereignisse wird Bezug genommen werden müssen. Und es gibt zwei Parteien, ich will es deutlich machen, die ironischerweise das auch ein Stück weit stärker vorweggenommen haben. Und da gibt es eine erstaunliche Parallele. Ich bin nämlich ganz sicher, das eigentliche Datum, auf das wir alle gefasst sein müssen, ist natürlich der 20. Januar. Der 20. Januar wird der Tag sein, an dem schlagartig Donald Trump die Bühne betritt. Ich bin sicher, Elon Musk, was wir momentan als ein Vorspiel begreifen müssen, wird von Herrn Trump die Bühne nicht mehr in dem Maße...
Der heute schon gefordert hat, man muss 5% demnächst zahlen für
natürlich. Das ist der Punkt, wo zwei Parteien, ich will es deutlich sagen, versuchen, lange Linien zu ziehen. Das erste war nämlich der am Anfang der Woche ins Rennen eintretende Robert Habeck, der deutlich sagte, in richtiger Vorwegnahme, was passieren wird, wir werden 3,5% für den Wehretat leisten. In einer Partei wie den Grünen durchaus eine spektakuläre Aussage. Und der zweite, Sie haben es vorhin angesprochen, ist natürlich Friedrich Merz. Wenn Friedrich Merz nicht ohne Grund bei Konrad Adenauer Anleihen nimmt und sagt, wir müssen uns in die Tradition des Gründers der CDU und der Westbindung stellen, dann sieht er natürlich auch diese langen Linien. Es gibt eine erstaunliche Allianz, dass hier Grüne und CDU-CSU, was nicht so verwunderlich ist, weit mehr harmonieren als beispielsweise CDU-CSU und SPD. Obwohl am Ende wahrscheinlich CDU und SPD wieder zusammenkommen werden müssen, regieren müssen. Aber das ist schon eine erstaunliche Parallele. Und das ist meines Erachtens eine vorausschauende Reaktion mit Blick auch auf das, was wir am 20. Januar erleben werden.
Ist es dann aber nicht interessant, dass eigentlich im Moment vor allen Dingen es ja um Wirtschaft und Migration geht und dass gerade das Thema Ukraine doch noch sehr zurückhaltend
im Wahlkampf ist. Oder sehe ich das falsch, Herr Puschner?
Nee, auf jeden Fall. Also es wundert mich auch, denn 3,5% des BIPs, da geht es jetzt noch nicht explizit um die Ukraine, sondern um den deutschen Rüstungsetat. Das ist ja schon eine ganze Menge und das hat ganz gewaltige Implikationen, auch wenn man das jetzt über Sondervermögen und Sonstiges finanziert. Aber ich glaube, die finanziellen Folgen, die politischen Folgen dessen, was sich da in der Ukraine und im Russlands Krieg gegen die Ukraine und mit dem Amtsantritt von Trump tut, die werden in Europa noch nicht so richtig erfasst. Also Haushaltspolitik ist ja in vielen Ländern, in denen gerade die Regierungssituation äußerst fragil ist, ein großer, entscheidender Punkt in Frankreich zum Beispiel auch, in Deutschland zumal. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass dieser Krieg und dass diese Aufrüstung erhebliches, dass die Unterstützung der Ukraine erhebliche finanzielle Mittel erfordert, die natürlich dann andere Dinge unter Druck setzen. Und darüber wird bis jetzt noch nicht besonders diskutiert. Das wundert mich, das wird sich aber womöglich ändern. Ich würde aber im Anschluss an das, was Albrecht von Lucke gerade gesagt hat, auf Ihre Eingangsfrage nach dem, wer das denn eigentlich relativ souverän macht, tatsächlich sagen, am souveränsten macht es eigentlich Robert Habeck. Bei dem hat man nämlich eigentlich den Eindruck, das ist keine Bewertung seiner politischen Inhalte und keine sozusagen Fürsprache für 3,5% Rüstungsetat, 3,5% vom BIP für den Rüstungsetat. Der hat eine Idee. Der will Schwarz-Grün, der will eine Front der Freiheit gegen Russland mit der Union. Das ist auch die einzige Chance und das vertritt er. Und dazu macht er dann auch noch jetzt Guerilla-Wahlkampf, lässt seinen Konterfei auf das Siegestor in München, kalkuliert.
Das freut so Herrn Söder natürlich. Wurde also dann aber wieder verboten, weil es gab gar keine Genehmigung dafür, dass man halt eben auf ein Denkmal...
Ich glaube, die Grünen haben jetzt nicht einfach nur vergessen, beim Kreisverwaltungsreferat in München nachzufragen. Das ist Kalkül und deswegen sind Sie auch, glaube ich, die Einzigen, die im Moment so tatsächlich sowas vermitteln von, wir haben eine klare Idee und folgen der.
Ja, aber passt das zusammen, Frau Jäger? Da sitzt dann der Robert Habeck, so der nette Robert am Küchentisch und fordert auf der anderen Seite so einen starken Rüstungsetat. Also wie kriegt man das hin?
Naja, das hat er in der Vergangenheit auch schon ganz gut hinbekommen. Da hat er sich nämlich bei einem Besuch der Ostgebiete in der Ukraine vor vielen Jahren auch, ich erinnere mich noch an das Foto, so hingehockt mit einem Helm und hat schon in Sachen Waffen vergleichsweise viel gefordert.
Wurde er stark für kritisiert?
Wurde er heftig dafür kritisiert und im Nachhinein durfte er sagen, ich habe es euch doch gesagt, ich wusste es da vielleicht schon ein bisschen besser. Ich glaube, das ist eine Stärke von Robert Habeck, dass er das gut miteinander vereinbart bekommt und weil er eben auch einmal bewiesen hat, dass er da eigentlich authentisch ist. Insofern, das nehmen ihm, glaube ich, die Leute ab. Interessant finde ich da bei Olaf Scholz, wie er reagiert hat auf die Forderung von Habeck. Er hat nämlich gesagt, also das wäre ja ganz schön viel Geld, was man da jetzt noch drauflegen müsste. Jetzt muss man sagen, Olaf Scholz hat sonst nicht so große Probleme damit, irgendwo Geld zu finden. Er sagt ja, er ist nicht der Mann für das Entweder-Oder, sondern für das Sowohl-als-auch. Und Aussetzung, Schuldenbremse, Reform der Schuldenbremse, das sind alles gängige Mittel, die er selbst fordert. Nur ausgerechnet an diesem Punkt, wo es also um eine deutliche Steigerung des Verteidigungsetats geht, da sagt er, also da weiß ich auch gar nicht, wo das Geld herkommen soll, ist für mich ein Indiz, dass er das Thema eindeutig nicht prominent machen will. Die SPD ist im Europawahlkampf heftig auf die Nase gefallen mit dem Thema Ukraine, hat es auch nicht klug gemacht. Und ich glaube, aus dieser Schlappe hat sie die zum Teil falsche Schlussfolgerung gezogen, es jetzt gar nicht mehr zu thematisieren.
Wollte er sich nicht sozusagen als der Friedenskanzler auch präsentieren?
Und ich würde sogar noch anders sehen. Ich glaube, die SPD geht da noch wesentlich stärker ins Gas. Also wenn ich dran denke, also in die Beschleunigung gegen Robert Habeck. Denken Sie an die Äußerung von Rolf Mützenich. Mützenich hat Habeck frontal attackiert und gesagt, wer sich hier zum Helden quasi in der Reserve aufspielt. Habeck hatte in diesem Interview im Spiegel auch noch gesagt, er würde heute nicht mehr den Wehrdienst verweigern. Das war die Aussage.
Ja,
daraufhin Mützenich also mit Vehemenz, das ist eine simulierte Kriegswilligkeit. Also das heißt, ich glaube sehr wohl, auch wenn es Scholz in dem Punkt vielleicht jetzt nicht so ausspielte, die SPD hat natürlich die Hoffnung, dass sie sowohl Robert Habeck als auch den Kanzler, also sag schon den Kanzler, Spee, ja, Friedrich Merz, ist ja eine erstaunliche Sache. Naja, der eigentliche Herausforderer in dem Wahlkampf ist ja, ich schaue, ein großer Rollentausch, ist ja der jetzige Kanzler. Es muss ja permanent Scholz als Herausforderer fast schon gegen Friedrich Merz agieren, weil er so klar führt. Also damit will ich sagen, der Versuch, die beiden zu kontern, nicht so vehement wie im Europawahlkampf, weil in der Tat, Sie sagen das zu Recht, Frau Jäger, da hat er es nicht diesen Erfolg, aber die Kriegskarte durchaus in petto zu haben, um deutlich zu machen, das geht mit Gefahren einher, wenn wir uns zu vehement gegen Russland aufstellen, das ist nicht unterm Tisch. Das wird auch von Teilen der SPD und ich glaube gerade der Mützenich-Fraktion sehr gewünscht. Das ist also nichts, was, glaube ich, worauf die Partei in Gänze verzichten wollte.
Stichwort russisches Roulette, das hat im März, also eher das thematisieren durch runterspielen.
Ja. Ich würde ja auch darauf warten, aber wie lange bleibt denn diese Karte noch in petto? Also ich meine, ich warte eigentlich die ganze Zeit darauf, dass Scholz das offensiver spielt, dass Mützenich das sagt, was er eigentlich seit jeher sagt. Das überrascht mich jetzt nicht so sehr, aber irgendwie scheint die SPD doch tatsächlich nicht so richtig gewillt, dieses Thema so groß offensiv zu spielen.
Das ist ja gerade erst seit zwei Tagen so richtig raus. Also deswegen, das Interview von Habeck, der große Aufmacher im Spiegel, war quasi, da hat er das Thema richtig gesetzt. Und ich glaube, da wird die SPD doch gar nicht hinkommen. Ist es bloß, und vor allem wird auch da der 20. unwahrscheinlich eine Rolle spielen. Er wird ja alles verändern. Die SPD ist ja klug beraten, sich zu überlegen, was fordert von uns allen Donald Trump am 20. Januar. Das ist die ganz große Unbekannte.
Aber das Unbekannte. Weiß man im Grunde eher Grunde. Man weiß, dass Trump da mehr Geld fordert für
die NATO. Ja, aber wie schnell wird es gehen? Wie sehr setzt er wirklich der Ukraine die Pistole auf die Brust? Wie schnell sagt er zu uns explizit so, ihr kommt für die Rüstung auf, ihr stellt die Soldaten. Es kann eine völlige Agenda-Veränderung geben, wenn Donald Trump seine ultimativen Forderungen
ausspricht. Ist man wieder getrieben, anstatt zusammen in Europa zusammen zu überlegen, wie man irgendwie da nach vorne geht. Jetzt reden wir da über die Grünen, die das sagen, und die Union, die sich da irgendwie einig sind in der Ukraine-Politik. Herr Winter, jetzt sagt Herr Söder aber die ganze Zeit auf keinen Fall mit den Grünen. Also was ist denn da Ihre Prognose? Wird es dabei bleiben oder sehen Sie da noch eine Möglichkeit, dass der Söder dann doch nicht dabei bleibt?
Ich würde erst mal sagen, auch so eine solche Aussage, aber genauso die Wahlkampfstrategien und das, was man jetzt von den einzelnen Parteien sieht, das ist alles ziemlich erwartbar. Und auch sozusagen die Habeck-Strategie, die ich in der Tat auch noch am souveränsten finde, weil er sich nämlich nicht einlässt auf eine persönliche Auseinandersetzung, sondern weil er auch so, er hat eine Sprache gefunden, die er jetzt voll ausrollt. Er hat da jetzt Menschen in der Bundesgeschäftsstelle, die da an den richtigen Orten von ihnen gesetzt wurden. Und diese Kampagne wird jetzt ausgerollt. Und das würde ich unter souverän durchaus verbuchen. Alles andere, was man bisher sieht, ist bis hin zu Markus Söder und solchen Statements, ist einfach relativ erwartbar. Und dass man da mit sozusagen Nachrichten erzeugt,
ist es nicht auch genau richtig, dass jeder erstmal ganz klar sein Profil ganz hart schärft? Oder haben wir viel zu sehr in eventuell eine spätere Koalition im Kopf?
Vor der Frage, was nicht, ist ja immer eigentlich die Frage, oder spätestens sehr kurz danach, wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Und diese Ausschließeritis hat eben genauso eine Begrenztheit wie dieses persönliche sich abarbeiten an irgendwelchen Menschen. Man hat ja wirklich bei maßgeblichen Akteuren die Frage, da sind auch persönliche Rechnungen irgendwie offen und deswegen gibt es keine Leihstimmenkampagne für die FDP und so weiter. Also da sind Motive, spielen dann auch eine Rolle, die eher im persönlichen und in der jüngeren Vergangenheit zu suchen ist. Was ich viel spannender fände, unter jenseits von Fragen von Souveränität, ist sich eigentlich die Frage zu stellen, wo jenseits des Erwartbaren wird jetzt hier eigentlich eine Disruption stattfinden? Und zwar eine erforderliche Disruption, die das ganze reform- und progressiv getriebene Thema eben nicht sozusagen den Extremen überlässt, sondern wo wirklich eine Veränderungsagenda eine Rolle spielt. Weil im Moment hat man ja den Eindruck, Souveränität auf der einen Seite, aber Souveränität ist eben Teil des Erwartbaren und Teil des Ermüdungseffektes. Und eigentlich ist ja eher die Frage, woher kommt die Disruption?
Denken Sie, dass das ist, was die Wählerinnen und Wähler wollen?
Naja, nicht umsonst. nicht umsonst hat ja die Zeitenwende-Rede damals eine Resonanz gehabt. Das war eine Disruption an der Realität orientiert aus der Mitte der demokratischen Parteien heraus.
Wobei nicht klar war, was man ändern muss dann, oder was jeder für sich vielleicht persönlich ändern muss.
Ich rede jetzt nur über den Moment der Rede und dass danach nicht geliefert wurde. Mhm. Darüber können wir uns hier, glaube ich, schnell einig werden. Aber dieser Moment war durchaus ein disruptiver Moment. Und dass heute nur noch über Politikwende und Wirtschaftswende und so weiter, dieser Begriff ist ja genauso schnell ausgehöhlt worden, wie er gesetzt wurde. Aber das ist eben Teil des Problems, was nicht die Frage verändert, dass es eine Sehnsucht gibt. Die Kollegen der Zeit haben das in einem Podcast am Wochenende die Sehnsucht nach dem großen Knall genannt. Ja. Was ich in der Gesellschaft, nicht nur in einer amerikanischen Gesellschaft, mittlerweile durchaus konstatieren würde.
Sehnsucht, also ich finde den Begriff, ich habe den Artikel nicht gelesen, werde ich tun, aber ich finde den Podcast nicht gehört. Ich halte den Sehnsuchtsbegriff für völlig falsch und verhoben. Es gibt die Angst vor dem großen Knall. Und um es mal deutlich zu sagen, die Zeitenwende-Rede ist doch nicht aus freien Stücken disruptiv von Olaf Scholz gehalten worden. Es war die Reaktion auf eine Zeitenwende, die wir in dieser Weise nach 45 in Europa noch nicht erlebt haben. Ein Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit dem Eroberungsanspruch und dem Vernichtungsanspruch dieses Landes. Das war die Reaktion. Und in der Tat, ich gebe Ihnen im einen Punkt ja völlig recht, die zweite Zeitenwende in der Zeitenwende, die wir erleben könnten, mag dann tatsächlich der Antritt von Trump sein. Diese Zeitenwende wird disruptiv sein können, weil sie von Europa Dinge verlangen wird, die uns ins Mark treffen könnten. Wir müssen uns doch bewusst machen, dass wenn tatsächlich es zu einem Waffenstillstand kommt, die Frage im Raum sein wird, wer stellt die Truppen, die die Sicherheitsgarantien für die Ukraine abgeben? Wer außer den europäischen Staaten wird sich dieser Aufgabe stellen? Und ich sehe von daher momentan, da gebe ich Ihnen ja recht, ich glaube, es gibt eine untergründige Bedürfnis danach, auch ich will den abgeschmackten Begriff der Zumutung nicht meinen, aber es gibt ein gewisses Gefühl in der Bevölkerung, ich glaube auch gerade der informierten Kreise, dass es so nicht weitergehen wird, weder in der außenpolitischen Frage noch auch in der wirtschaftspolitischen, dass es immer mehr werden wird. Und es gibt momentan keine Bereitschaft, weder der CDU, CSU, der eigenen Klientel, Zumutung oder überhaupt nur die Wahrheit zu sagen. Das ist tatsächlich ein Gefühl, was, glaube ich, vielleicht hat das der Zeitredakteur gemeint, was ein gewisses Unbehagen erzeugt, weil die Leute merken, die Zeiten sind viel härter als das, was seitens der Parteien gegenwärtig ausgesprochen wird.
Würde er dann aber mehr Ehrlichkeit verlangen? Das ist aber schwierig in einem Wahlkampf.
Ja, das traut sich keiner.
Gerade bei der SPD hat man das Gefühl, es ist auf jeden Fall genug Geld da und es gibt immer noch mehr für alle möglichen.
Aber die CDU, CSU verspricht das Ähnliche. Ne? Sie sagt, also wir senken die Steuern und dann fließen und fließt wieder Honig und Milch.
Naja, es fehlt aber ja auch jetzt nicht an Zumutungen, die in den Raum gestellt werden. Nur die Zumutungen treffen halt eine ganz bestimmte. Genau, das ist es. Man hat mitunter den Eindruck, vor allem auch mit der Rhetorik von CDU und CSU nach, das einzige Problem in diesem Land ist eigentlich, dass das untere Drittel sich faul auf der Couch wälzt und vom Bürgergeld lebt und dass Migranten irgendwie nicht arbeiten gehen. Also insofern, wen die Zumutungen treffen sollen, für eben sozusagen eine erhöhte Militarisierung zum Beispiel, das ist doch relativ klar.
Aber ich finde, Markus Söder hat in dem Punkt recht, als er jetzt bei der Klausurtagung in Seon sagte, paraphrasiert, dass die Bevölkerung doch in gewisser Weise so konservativ ist wie lange nicht. Sie hatten die SPD angesprochen, macht im Grunde sehr konservativ bewahrenden Wahlkampf. Rente sichern, Mindestlohn ein bisschen erhöhen, mehr Netto vom Brutto, also eigentlich ein sehr von Begriffen wie Fortschritt oder wie die Grünen es vor 3,5 Jahren plakatiert haben, bereit, weil ihr es seid, was so einen Aufbruchsgedanken hatte, so eine Bewegung in sich, das spüre ich gerade überhaupt nicht.
Aber die also, FDP will alles bewegt, ändern, verliert. Die sagt, alles lässt sich ändern, die sagen, da muss sich gerade in der Wirtschaft muss sich ganz viel ändern.
Ja, aber er hat interessanterweise, und er hat ja wieder eine markante Rede gestern auf einem Dreikönigstreffen gehalten, aber es ging genau in die gleiche Richtung, die Sebastian Puschner gerade ansprach. Mehr arbeiten, durchaus. Und das ist ja auch nicht nur falsch. Aber dass er gesagt hätte, die Klientel, die vor ihm saß, die gut situierte Klientel wird ein Stück weit auch finanziell, also die starken Schultern mehr schultern müssen, davon konnte gar keine Rede sein. Das heißt, die Zumutungsvermeidung in Wissung darum, ich sag mal hart, auf keinen Fall an die CDU, CSU in die Merkel-Falle zu geraten. Nicht noch einmal das Schicksal des Leipziger Parteitages von 2005. Das war ja der große GAU, wo Merkel sagte, wir werden uns trauen müssen, der Staat muss hart reformiert werden und wo plötzlich alle sagten, oh, das geht uns zu weit. Und das holte Schröder ein und hat beinahe, wir haben es ja alle erlebt, noch auf den letzten Metern Merkel beinahe geschlagen. Das versuchen sie alle zu vermeiden, aber ich glaube, es ist fatal, weil es ein Stück weit in der Bevölkerung und bei einer aufgeklärten Klientel ein Bewusstsein wirkt. Und das mag Robert Habeck übrigens zielen. Robert Habeck kommt mit dem Aufschlag und sagt, ich sehe, dass wir hier in die Vorhand kommen müssen und appelliert an das, was man früher vielleicht neue Mitte mal genannt hat. Also eine aufgeklärte Mitte, die bereit ist, auch dem Staate fast schon mit patriotischen Begriffen etwas zu leisten.
Aber kommt Habeck gegen an, gegen das, diese negative Konnotation, die Grünen mit dem Heizungsgesetz, all das, kann er dagegen angehen?
Das kommt ja in seinem Artikel erstaunlicherweise überhaupt nicht vor. Der große Artikel im Spiegel, haben wir alle gesehen, das Thema, das eigentlich das originär Grüne ist, Umweltschutz, Klima, ist bei ihm kaum angespielt. Das heißt, er weiß natürlich genau auch, das ist eine Hypothek, die ich eher mitschleppe und das ist jetzt gegenwärtig nicht das, was ich in den Vordergrund stelle.
Ja. Und die Union setzt im Moment sehr auf das Thema Migration und hat ja nun völlig die Merkel-Jahre dahinter sich gelassen. Und jetzt der Vorstoß von Merz, der sagt, auch Migranten, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, die dann sich strafbar machen, dass denen dann die deutsche Staatsbürgerschaft entzogen werden soll. Das sind ja sehr harte Töne, Herr Winter. Kann er damit punkten?
Auch das, ich habe es eben schon gesagt, würde ich jetzt erstmal deuten im Sinne von einen Punkt zu setzen, auch als Signal an die eigenen Leute, um sozusagen das Thema Migration, was ja auch durch Magdeburg durchaus nochmal in einen Fokus gekommen ist, mit dem wir alle nicht rechnen konnten, also dieses Thema Migration nicht liegen zu lassen. Ich bin gespannt, wohin das führt, weil die ersten Reaktionen gerade auch von Betroffenen und gerade auch von Menschen mit einem migrantischen Hintergrund, die hier aber schon seit Jahrzehnten leben, sind ja schon also bemerkenswert und auch deutlich in ihrer Kritik und in ihrer Zurückweisung.
Warum werden die eigentlich nicht mitgedacht als Wähler und Wählerinnen?
Weil es, glaube ich, mitunter in der Frage von wie grenze ich mich am besten ab, Missverständnisse gibt. Und das ist gerade bei dem Migrationsthema natürlich ein ganz besonders vordergründiges Thema. Und das wäre sozusagen rein vom Wählerpotenzial her natürlich eine enorm spannende Frage zu sagen, wo im Moment resoniert eigentlich welche Partei am ehesten mit diesem Wählerpotenzial. Ich wollte nur noch mal etwas sagen zum Thema Zumutung. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, viele empfinden diesen Wahlkampf an sich und auch die Botschaften, die aus diesem Wahlkampf kommen, schon genug als Zumutung. Da muss man nicht noch mehr über Zumutungen reden. Aber das Thema Wahrheiten und das Thema zu definieren, wo ist jetzt eigentlich vorne, ein Zielbild zu entwerfen, meinetwegen auch einen Deutschlandplan oder sowas wie eine Vision. Das ist im Moment natürlich noch krass abwesend. Und deswegen muss
Weil
man
ja
schon...
Weil es keine Partei alleine machen kann. Wahrscheinlich.
Also ja, das Thema Kompromissfähigkeit haben wir heute noch gar nicht angesprochen.
Das ist ja das, worauf Habeck ganz stark auch setzt, der Bündniskanzler, wie er sich da nennt.
Absolut. Und das ist ja auch in der Sache vollkommen richtig. Und ich glaube, zur Rede der Vertrauensfrage hat der Kanzler ja auch gesagt, man muss heute auch schon an den Tag nach der Wahl denken. Aber wie Herr von Lucke ja direkt auch zu Recht sagte, wir haben einfach mit dem 20. Januar, mit der Amtseinführung von Donald Trump und der Zeit dann bis zum 23. Februar, eine Zeit, wo nicht nur so viel passieren kann, sondern so viel passieren wird, was uns alle und unsere Agenten und unsere Bewertungen noch mal in einem Maße fordern wird, dass wir schon auch dieses Thema Zumutung ist gleich Unsicherheit als ein sehr ernstes nehmen müssen, weil niemand hat im Moment eine Sicherheit, weder in der Prognose dessen, was dann am Ende nach der Wahl Realität werden wird, sondern auch was bis zur Wahl überhaupt erstmal noch passieren wird.
Trotzdem muss man sich eine Strategie auch überlegen. Frau Jäger, die Partei, die nun mal an Nummer 2 steht in den allen Umfragen, ist die AfD. Und deren Umfragewerte sinken auch nicht, obwohl auch gerade die CDU ja doch einen stärkeren Kurs führt, zum Beispiel in der Migrationsdebatte, wie angesprochen schon. Also was erwarten Sie da noch? Wird die AfD noch stärker angegriffen von den anderen Parteien? Versucht man sie zu ignorieren? Wie wird sich das noch entwickeln? Ja. Und womit kann die AfD punkten weiter?
In dem Fairness-Abkommen, das wir erwähnt hatten, wird ja, das fand ich eigentlich relativ erstaunlich konkret, nochmal zugesichert, dass die Parteien, die es unterzeichnet haben, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD unternehmen werden. Das ist ja angesichts der Erlebnisse gerade in Österreich wird das natürlich wird's vor allen Dingen die SPD, das sehen wir schon, dass sie das vorsichtig zum Thema macht. Also der Union vorwirft, sich da nicht genug abzugrenzen. Das heißt, da wird so ein bisschen ein Thema aufgemacht, das ich jetzt gar nicht so dringend in diesem Wahlkampf sehe. Aber wir sehen eine AfD, die sehr stabil ist. Es scheint nicht das zu passieren, was Olaf Scholz versprochen hat, dass die AfD beim Wahlergebnis wie 2021 liegen wird. Das war fast das konkreteste Versprechen, das er gegeben hat. Da können wir fast schon mit Sicherheit sagen, das wird nicht eintreten. Und die entscheidende Bundestagswahl wird dann, glaube ich, die sein, die in 4 Jahren, wenn denn jetzt die nächste Bundesregierung halten wird, folgen wird. Weil dann werden sich noch mal so entscheidende Fragen, wie kommt man um eine AfD drumherum, also Entwicklungen, die wir in Ostdeutschland gesehen haben, werden sich dann auf Bundesebene ganz massiv zeigen.
Ich gebe ja noch ein zweites Versprechen, das man im Kopf haben muss. Und das hat Friedrich Merz ausgesprochen. Friedrich Merz hat gesagt, ich halbiere die Werte der AfD. Man kann ihm zugutehalten, dass solange er nicht Kanzlerkandidat war, die Verdopplung der Werte der AfD, die wir seit 2021 erlebt haben, fast die Verdopplung, maßgeblich auf die Kakophonie der Ampel zurückzuführen ist. Also das war für mein Verständnis immer ganz klar eine quasi Wachstumsspritze für die AfD oder ein Wachstumsmotor regelrecht. Jetzt ist Friedrich Merz im Rennen. Und die große Gefahr, die ich gegenwärtig sehe, ist durch die Penetranz des Migrationsthemas genau den gleichen Fehler zu machen, der der CDU-CSU vor einem Jahr mit Hessen und Bayern auch unterlaufen ist. Dass man das einzige Thema, das ein Thema ist, man muss es bespielen, aber dosiert, dass man indem man es immer wieder thematisiert, Migration, Kriminalität, dass man damit letztlich das einzige Kompetenzthema der AfD bespielt. Denn sie hat kein anderes und dass sie letztlich das Original wählen und dass eigentlich letztlich das Thema, mit dem doch die CDU, CSU originärerweise, eigentlich klassischerweise eigentlich punkten wollte, nämlich Wirtschaft, dass das ins Hintertreffen gerät, das halte ich für einen ganz, ganz schwierigen Spagat, den die Union da geht. Und beim letzten Mal, erinnern wir uns, waren es dann die Unsinns- oder die Irrsinnsäußerungen von Friedrich Merz in puncto Zahnarztbesuche, ja, die Nichtversorgung deutscher Zahnarztbesuche, weil uns die Migranten die Gebisse wegnehmen, salopp gesagt. So, das war eine Munitionierung der AfD, die voll zu Lasten am Ende der anderen Parteien ausgegangen ist.
Aber es seriös anzusprechen,
ist richtig. Ist die Frage ist die massiv, unbedingt. Oder? Ich will das nicht wegwischen. Es muss angesprochen werden. Das wäre auch ganz falsch. Aber gerade dieses Thema, das ist die Dosierung. Es war ja auch richtig. Aber es ist trotzdem gerade was die doppelte Staatsangehörigkeit anbelangt, ist ein Feld, wo es so sensibel zugeht. Er merkt es ja sofort am Backlash, dass er ungeheuer aufpassen muss, wenn er es nicht richtig erklären kann. Dann wird es ein Problem. Und der ganze Zug, ich sehe übrigens Merz auch da ein Stück weit als Getriebenen, denn der Begriff Law and Order zu besetzen, kam auch hier wieder von Markus Söder, das kann man ja als Bindung an Recht und Gesetz auch sehr verteidigen. Aber man muss, glaube ich, höllisch aufpassen, dass man nicht eine Karte spielt, bei der die AfD immer sagen kann, Hase und Igel, ich bin all hier, wir haben es doch längst gesagt und wir sind das Original.
Also ohne Frage ist das Thema Migration für die AfD ein unheimlich wichtiges und ungefragt spielt es ihr in die Karten. Aber ich würde doch dafür warnen, es einzig und allein darauf zu reduzieren, dass die AfD sich seit 2021 verdoppelt hat, dass sie sich so verfestigt hat. Es ist ja in dieser Zeit einiges passiert. Ja, das vergessen wir auch, wenn wir heute über die Umgangsformen im Wahlkampf reden und so weiter. Wir hatten eine Corona-Zeit, die hat unheimlich stark gewirkt. Die hat auch eine große Gruppe von Menschen in diesem Land unheimlich diffamiert. Und da waren die Töne, die wirklich jenseits des guten Geschmacks lagen, eben nicht aus irgendwelchen extremen Ecken kommt, sondern oft aus einem sehr bürgerlichen Milieu. Also Covid-Leugner, Anti-Impf-Terroristen und so weiter. Ich glaube, dass die Diskursmechanismen, die sich ja dann in Fragen des Ukraine-Kriegs, Putin-Knecht und so weiter, noch fortgespielt haben, so, dass die doch schon einige Rolle und einigen Anteil daran haben, was wir heute in der politischen Konstellation sehen. Und dass man das vielleicht auch nicht immer vergessen sollte, wenn man sowas wie dieses Fairness-Abkommen schließt und dann so tut, als wäre das die heilige politische Mitte, die sich immer an Recht und Anstand hält und die anderen seien die bösen Schmuddelkinder.
Und wenn ich das noch kurz beim Thema Corona anfügen darf. Ich finde, an dem Thema sieht man sehr gut, wie die Parteien der politischen Mitte, wie es immer schön heißt, zum Teil auch unfähig sind, damit umzugehen. Also wir haben ja erlebt, dass es keine politische Aufarbeitung der Corona-Politik gegeben hat in dieser Legislaturperiode, weil, das kann man dann im Klein-Klein erklären, die einen wollten einen Untersuchungsausschuss, die anderen wollten eher so ein Bürgerforum. Aber im Endeffekt unterm Strich steht, die Parteien, die diese Entscheidungen getragen haben während der Corona-Pandemie, sind nicht dazu in der Lage, das kritisch aufzuarbeiten im Anschluss. Das finde ich ist auch ein fatales Zeichen, was da ausgegangen ist und der AfD bestimmt in die Hände spielt.
Mit was rechnen Sie noch, wenn man überlegt, 2021 war es der Lacher von Laschet, der auf einmal eine Menge verändert hat. Also Herr von Lucke, kann es noch, ja, oder in diesen Zeiten, die sind ja, ja, ein Tweet irgendwas kann doch irgendwie noch eine Menge verändern,
alles,
oder?
Wir können so unfassbar vieles erwarten. Und trotzdem bin ich ganz frech und finde noch eine andere Ironie, die man vielleicht auch an der Stelle herausstellen kann. Wir haben ein Parteiensystem, was diesmal wahrscheinlich am meisten Parteien ins Parlament bringen wird. Ich gehe davon aus. Ich gehe auch davon aus, man wird es ja sehen. Ich traue auch der FDP es durchaus zu, also auch reinzukommen. Und die BSW auch so. Das heißt, und die Paradoxie besteht aber darin, wir haben trotzdem das geringste Spektrum an Koalitionsmöglichkeiten. Und wenn alles normal bleibt, dann werden wir es mit einem Wahlkampf zu tun haben, wenn sich nicht da ungeheure Verschiebungen und auch Verluste eintreten, bei dem am Ende wieder eine große Koalition rauskommt. Weil letztlich, eines muss man schon deutlich sagen, Markus Söder macht sukzessive eine schwarz-grüne Koalition, ob strategisch klug, Herr Merz wird sich noch ärgern. Er macht sie faktisch unmöglich, weil die Dämonisierung der Grünen ganz schwer dazu, aber kaum es möglich machen wird, danach schwarz-grün.
Ja, aber das wird auch schwierig.
Na, warten wir doch ab. Die SPD wird heilfroh sein, wenn sie danach wieder eine große Koalition eingehen kann. Die wird dann auch halten, weil nicht die Herr SPD. Scholz? Nein, Herr Scholz ist doch nicht dabei, hat er doch schon gesagt. Herr Scholz ist dann raus. Das machen die Paarung wird Lars Klingbeil, Pistorius machen wunderbar die Verteidigungslinie klar. Das wird eine neue SPD sein mit einem Kanzler Merz, wenn er nicht noch so viel federn lässt, dass es nicht reicht. Aber ansonsten ist es paradox. Alles ist offen, aber am Schluss kommt diese Koalition aller Voraussetzungen.
Ja, da sind wir mal gespannt. Wir reden darüber. Noch ganz viele Phoenix-Runden werden wir über Wahlkampf und die einzelnen Parteien natürlich und die Wahlprogramme und Inhalte sprechen. Und auch die Parteitage, das alles wissen Sie ja, sehen Sie bei uns immer ganz im ganzen Bild. Morgen in der Phoenix-Runde schauen wir auf Syrien, Syriens ungewisse Zukunft. Was wird aus den Flüchtlingen, fragen wir dann. Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Jetzt geht's weiter mit Phoenix der Tag mit Tobias Ufer. Bis dann. Tschüss.